Guten Abend und herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin am Tag der Deutschen Einheit, zu ungewohnter Stunde und an einem ungewöhnlich spannenden Sonntag. Genau eine Woche nach der Wahl wissen wir noch immer nicht, wer Deutschland in Zukunft regieren wird. Nachdem zunächst Grüne und FDP untereinander das Terrain abgeklopft haben, stoßen heute SPD und Union zum Kanzlercasting dazu. Das erste Gespräch mit dem Wahlsieger, den Sozialdemokraten, ist bereits beendet. Die Inhalte blieben wieder geheim. Dafür verbreiten die Teilnehmer betont Aufbruchsstimmung.
Ich darf sagen, das waren sehr konstruktive Gespräche, sehr stark in der Sache orientiert. Wir sind uns, das ist deutlich geworden, bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die vor diesem Land liegen. Nach 16 Jahren Merkel gibt es großen Veränderungsbedarf.
Natürlich war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen. Aber wir haben einen Anspruch, eine Reformregierung zu bilden.
Tja, so sieht Optimismus aus. Dass die lange Zeit totgesagten Genossen heute überhaupt so selbstbewusst nach dem Kanzleramt greifen können, hätte vor kurzem noch kaum jemand für möglich gehalten. Seitdem die SPD die Union auf den zweiten Platz vertrieben hat, überschlagen sich in Berlin die Ereignisse. Zeitenwende, Drama, Aufbruch und ein neuer Stil. All das in rasantem Tempo und voller Überraschungen. Grund genug für Stefan Stuchlik, diese historischen Tage noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen.
Die SPD, Siegesbewusstsein. Die Grünen, Euphorie. Ach ja, die Linken. Mit dem Standardseufzer aller Verlierer.
Ich sag mal so, wenn die Probleme so einfach zu lösen wären, dass man einfach 2 bis 8 Menschen austauscht und dann wird's wieder gehen, dann wäre es zumindest etwas einfacher.
War das auch ein Vorschlag für die CDU? 2 bis 8 Menschen auswechseln? Vielleicht, vielleicht auch nicht. FDP und Grüne beginnen Minuten nach der Wahl schon mit Koalitionsverhandlungen auf offener Bühne. Man hört sogar schon die Musik dazu. Du bist zwar FDP,
aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen.
Aber nein, die Zeit bleibt nicht einfach stehen. Vor allem nicht für die CDU. Am Sonntag will man noch regieren.
Wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten.
Am Montag will man vielleicht regieren.
Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht.
Am Donnerstag will man vielleicht nicht regieren.
Wir haben keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch, aber wir haben ein Angebot.
Moment. Jetzt erklärt der Kanzlerkandidat der SPD mal das Wahlergebnis der Union. Also für die internationale Presse. CDU into the opposition, please.
I think that the people in Germany want the Christian Democratic Union in opposition. This is their result now and what they decided during the election.
206 SPD-Abgeordneten gefällt das. Die eigene Partei hat es schon mal verstanden. In Bayern haben sie das auch verstanden. Hier kennt man sich aus mit Englisch, Boshaftigkeit und neuerdings auch mit Stilfragen.
Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere.
Ach, und die Grünen und die FDP. Selfies, sehr jung, sehr hip. Auch die Reaktion nach dem ersten Date wie bei den Teenagern war ja eigentlich gar nichts.
Über die Verhandlungen kann ich Ihnen nichts sagen, weil keine stattgefunden haben.
Jetzt reden wir mal über die AfD. Vielleicht könnte Herr Meuthen was zum Wahlergebnis sagen. Hallo.
Bitte?
Das Ergebnis ist laut Parteivorsitzendem eher schlecht.
Wir haben als Parteimotto Mut zur Wahrheit und dazu gehört dann eben auch, die Dinge nicht schön zu reden.
Die Spitzenkandidatin allerdings findet das Resultat spitze.
Dass ich das Ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lasse von niemandem.
Schon gar nicht von Parteifreunden, oder? Diese Woche wurden in Berlin aber auch grundsätzliche Fragen beantwortet. Einmal für beginnende Heimwerker.
Wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade.
Und einmal für beginnende Politiker.
Regieren ist auf jeden Fall besser als nicht zu regieren.
Die letzte große Frage aber bleibt offen. Sehen wir schon den unaufhaltsamen Untergang der CDU-CSU? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Und in Hannover begrüße ich jetzt den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Herzlich willkommen, Stefan Weil.
Guten Abend, hallo.
Herr Weil, was überwiegt heute? Die Freude, dass die SPD wieder auf der Gewinnerstraße ist oder auch die Sorge, dass möglicherweise zu viel Grünen und FDP angeboten werden müsste, um sie in die Ampel zu locken?
Nein, also bei mir halt ganz eindeutig immer noch die Freude vom letzten Sonntag nach. Und das wird, glaube ich, auch noch eine Weile so weitergehen. Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit. Aber dass das überhaupt möglich ist, eine Regierung zu bilden unter Führung von Olaf Scholz, das ist einfach ein tolles Ergebnis und sorgt bei mir für gehobene Grundstimmung.
Gehobene Grundstimmung, das ist schön. Aber Sie könnten möglicherweise ja auch ein paar Kröten schlucken müssen. In Niedersachsen ist Autoland VW der größte Arbeitgeber. Wenn die Grünen sich durchsetzen sollten mit einem Aus für den Verbrenner 2030, dann könnte das in Niedersachsen Jobs kosten.
Ja, das stimmt. Das ist eine von manchen schwierigen Fragen, wobei sich diese Frage wie manche andere auch relativiert. Denn wissen Sie, die Umstellung in der Automobilindustrie, die ist ja schon in vollem Gange. Das liegt an den sehr harten CO2-Vorgaben der Europäischen Kommission. Und deswegen ist die Frage, wie schnell geht die Transformation weiter, ist eine der Schlüsselfragen. Lässt sich übrigens nur beantworten im Zusammenhang mit deutlich mehr Tempo bei der Energiewende. Aber über die Frage Klimaschutz und Transformation der Industrie, da muss ganz sicher geredet werden. Eine der schwierigsten Aufgaben, vor denen die nächste Bundesregierung stehen wird.
Jetzt haben Sie selber gerade die Vorgaben der EU genannt. Sie selber warnen aber vor, Zitat, überzogenen Abgasregulierungen der EU bei der Euronorm 7. Das ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Aber glauben Sie wirklich, mit einer Regierung, wo die Grünen dabei sind, würde das aufgeweicht?
Na, ich setze da einfach drauf, dass alle begreifen, es geht gar nicht mehr jetzt in erster Linie darum, wie die Verbrenner weiter optimiert werden. Denn die werden ja nur noch eine begrenzte Zeit tatsächlich produziert werden. Und sie sind heute tatsächlich schon sehr sauber in ihrer modernen Fassung. Wir müssen eher schneller werden bei der Umstellung auf die Elektromobilität. Und dafür noch einmal brauchen wir vor allen Dingen endlich mehr erneuerbare Energien. Wir werden auch noch viel bei der Ladeinfrastruktur tun müssen. Und je schneller man beim Einstieg in die neuen Technologien vorankommt, desto entspannter wird sich das auch darstellen, was die Verbrenner angeht.
Sie haben recht, VW ist in der Tat da vorne in der Bewegung. Da bekommen Sie vielleicht nicht so Probleme, aber einem anderen Feld könnte es auch ungemütlich werden mit den Grünen. Niedersachsen ist ja ein Land mit intensiver Geflügel- und Schweinezucht. Manche bösen Zungen sagen, da leben mehr Schweine als Menschen. Der ökologisch bewirtschaftete Fläche in Niedersachsen sind 5%. Die Grünen fordern aber in ihrem Programm zumindest 30% Ökolandbau. Droht da das nächste potenzielle Problem?
Das ist eine von ganz vielen Fragen, wo man zunächst einmal unterschiedliche Auffassungen hat und da muss man Kompromisse finden. Aber ich kann schon sagen, es gibt viele, viele Landwirte, die sind wirklich bereit zu einem Umbau. Die sagen allerdings völlig zu Recht, auch wenn die Gesellschaft von uns wesentlich höhere Anforderungen erwartet, dann müssen wir dafür auch eine Chance haben, dieses Geld auch zurückzuverdienen. Ich wünsche mir also wirklich, da ist vieles liegen geblieben, eine Landwirtschaftspolitik, die sich ebenfalls in den Dienst dieses Umbaus stellt und das heißt insbesondere auch faire Bedingungen für die Landwirte bereitstellt, dann werden wir erleben, dass vieles gerade auch im Agrarbereich gehen wird.
Was raten Sie denn Ihrem Parteifreund Scholz? Wie hart sollte er verhandeln oder anders gefragt, was wäre sozialdemokratisches Tafelsilber, das auf gar keinen Fall verscherbelt werden dürfte, um die Ampel zustande zu kriegen?
Olaf Scholz braucht von mir keinen Rat. Und dass er ein harter Verhandler ist, das kann ich aus eigener Auffassung aus den letzten Jahren bestätigen. Denn da saß uns ja immer ein Bundesfinanzminister gegenüber, der so sehr wohl wusste, was seine Interessen waren. Also an der Stelle mache ich mir keine Sorgen. Olaf Scholz hat im Wahlkampf immer wieder das Thema Mindestlohn hervorgehoben, auch bestimmte Aussagen zur Rentenpolitik. Aber ganz grundsätzlich, niemand sollte allzu viele rote Linien definieren, denn das macht Verhandlungen nur schwieriger. Es wird überall darauf ankommen, vernünftige Kompromisse zu finden. Und zwar so, dass alle Partner am Ende des Tages auch sagen können, ja, wir finden uns wieder. Und die Gesamtrichtung der Bundesregierung ist auch unsere Richtung. Hm.
Herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Herzlichen Dank, Stefan Weil, nach Hannover.
Danke, tschüss.
Tschüss. Aber auch die unterlegene Union spricht in diesem Moment mit den Liberalen. Der glücklose Kanzlerkandidat Laschet hätte eigentlich gerne schon gestern mit seinem politischen Freund Lindner sondiert, vor der SPD. Doch CSU-Chef Söder hatte Terminprobleme. Mein Kollege Matthias Deiß verfolgt die Gespräche vor dem EUREF Campus in Schöneborg, einer bewusst hippen Lage. Matthias, kurz vor den Verhandlungen ist der Druck auf Armin Laschet gewachsen. Der Chef der Jungen Union, Kuban, hat heute Morgen gesagt, bei der CDU dürfe kein Stein auf dem anderen bleiben. Sind diese Gespräche nur noch eine Alibi-Veranstaltung?
Ja, Tina, seit gut einer Stunde wird hier gesprochen. Armin Laschet klammert sich an diese Sondierung, weil sie ja seine allerletzte Chance sind, politisch doch noch zu überleben. Und er wird deshalb natürlich auch alles dafür tun, dass sie gelingen. Gleichzeitig sind die Fliehkräfte in der Union wirklich immens. Die CSU macht nicht wirklich den Eindruck, als ob ihr etwas am Gelingen der Jamaika-Sondierung läge. Und dann wird Armin Laschet durch täglich neue Äußerungen zu einer nötigen Neuausrichtung weiter geschwächt, sodass sich auch die potenziellen Koalitionspartner fragen und auch fragen müssen, ob diese Union überhaupt verhandlungs- und dann auch koalitionsfähig ist.
Ja, das Team der Union ist riesig. 15 Leute, 10 von der CDU. Ist das ein weiterer Beweis für die Schwäche des Verhandlungsführers Laschet?
Also so eine Argumentation hat zumindest was für sich aus zwei Gründen. Wer sich das Sondierungsteam nämlich genau ansieht, merkt, da sind die Unterstützer vertreten, die Laschet noch hat. Aber da gibt es auch Aufpasser, denn Laschets Gegner in der Union fürchten, dass er durch seine Schwäche erpressbar ist und beim Verhandeln deshalb gegenüber Grünen und FDP zu großzügig sein könnte. Genau das wollen die Aufpasser verhindern. Laschets politischer Spiel- und Verhandlungsraum, der wird dadurch nochmal zusätzlich verengt.
Noch ganz kurz, Matthias. Lindner und Laschet galten lange als politisches Dreamteam. Armin Laschet hofft, dass Lindner ihn möglicherweise retten könnte. Ist der FDP-Chef wirklich dazu bereit oder hat er längst ganz andere Prioritäten?
Tja, in der Politik dauern Freundschaften immer nur genau so lange, wie sie beiden nutzen. Aus Sicht der AfD, ja, FDP hat Armin Laschet nicht geliefert und ist am Ende auch selbst schuld daran, wenn man sich auf Seiten der FDP nun möglicherweise andere Partner suchen muss.
Ja, herzlichen Dank für diese pointierten Einordnungen. Wenn Sie noch was Neues hören, was Wichtiges, melden Sie sich wieder. Ein gescheiterter Kandidat, der vielleicht noch immer die Realität nicht anerkennen will, eine verunsicherte Union, der es nach 16 Jahren im Kanzleramt graust vor dem Gang in die Opposition und alte Grabenkämpfe, wohin sich die Union entwickeln soll, zu einer konservativen Bewegung oder weiterhin als Volkspartei der Mitte nur mit klarem Profil und neuen Gesichtern. Längst geht es um mehr als nur um die Zukunft von Armin Laschet. Ein Drama in vielen Akten mit unklarem Ausgang. Kirsten Gierschig.
Erster Akt, Hoffnung. Vorhang auf, seit Wochen steht hier ein Drama auf dem Spielplan. Die Dolche längst in den Kulissen versteckt. Doch um 18 Uhr Union und SPD gleich auf, ein Wahlsieg scheint noch möglich. Die Hoffnung stützt den schon fast Gestrauchelten.
Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden.
Und selbst der ewige Rivale sekundiert.
Wir wollen ja gemeinsam in diese Gespräche gehen mit dem klaren Ziel, den Führungsauftrag für die Union zu definieren, dass Armin Laschet dann der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird.
Doch die CDU schließlich deutlich hinter der SPD. Hätte da nicht ein Rücktritt zur Dramaturgie gepasst?
Wenn der Rücktritt am Wahlabend erfolgt wäre, dann hätte man glaubwürdig eigentlich nur in die Opposition gehen können. Nun hält man diese Option der Jamaika-Koalition noch etwas aufrecht, stärkt damit eigentlich das Verhandlungsgewicht von Grünen und FDP.
Zweiter Akt, Enttäuschung und Revolte. Trotz klarer Niederlage, er will noch immer Kanzler werden. Entschlossenheit oder Sturheit, für manche schwer zu ertragen.
Ich glaube, es ist manchmal so wie bei des Königs neue Kleider. Er steht da und es ist irgendwie, jeder denkt, der muss doch jetzt mal Verantwortung übernehmen und auch zurücktreten, aber keiner sagt ihm oder er macht es einfach nicht.
Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig.
Doch die offene Revolte wird verschoben. Die Laschet-Rivalen Merz, Röttgen und Spahn blockieren sich gegenseitig bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden. Dazu kommt, die Rolle des Oppositionsführers war für die Union noch nie so unattraktiv.
Sie hat eine vergleichsweise unbequeme Position zwischen der Linkspartei auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite. Also das sind genau die beiden Parteien, mit denen es ja Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt. Man kann also keine homogene oder schlagkräftige gemeinsame Opposition als Block gegenüber einer Ampelkoalition formen.
Dritter Akt. Ende als Tragödie. In München gute Laune in Gemeinschaft. Um ihn wirkt es hier einsam. Und welches Spiel treibt er hinter den Kulissen? In seiner Inszenierung sollen Jamaika-Verhandlungen nicht an der CSU scheitern.
Es ist eine totale Illusion zu glauben, man könne sich in der Opposition erneuern. Weder inhaltlich noch personell ist es in aller Regel möglich.
Doch Erneuerung, inhaltliche Schärfe, das ersehnen viele in der CDU. Ob mehr nach rechts, mehr in der Mitte, das hängt auch davon ab, wer als Nächster auf die Bühne tritt.
Wenn die Sondierungsphase beendet ist und die Koalitionsverhandlungen innerhalb der Ampel aufgenommen werden, dann wäre Laschet als Kanzlerkandidat gewissermaßen aus dem Rennen. Und dann kann es durchaus sein, dass die Messer gezückt werden und man sich über die Zeit nach Laschet intensiver berät.
Noch steht er. Doch der Applaus wirkt längst absurd. Für heute heißt es, Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ja, und das bespreche ich jetzt mit Christoph Ploss, dem CDU-Landeschef Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Ploss. Herr Ploss, in diesen Minuten sondiert ja jetzt die Union mit der FDP. Aber wir haben es gehört, die Partei ist kopflos im Moment. Die beiden Parteichefs ziehen nicht wirklich an einem Strang. Ist man so überhaupt regierungsfähig?
Also im Bundesvorstand wurde klar Armin Laschet ein Mandat erteilt, die Sondierungsgespräche zu führen. Und wir werden auch nur die Sondierungsgespräche erfolgreich führen, wenn wir jetzt geschlossen sind und wenn wir zusammenhalten. Ich halte überhaupt nichts davon, dass jetzt einige persönlich übereinander herfallen. Muss mich auch wundern, was ich da von einigen auf Social Media oder woanders höre oder sehe. Das hilft uns als CDU und auch als CSU im Moment überhaupt nicht weiter.
Aber so richtig nach Einheit klingt's ja nicht, wenn zum Beispiel der Chef der Jungen Union, Herr Kuban, heute an dem Tag, in dem die Gespräche beginnen, sagt, bei der CDU dürfe kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Deshalb der Druck auf Armin Laschet ist doch immens. Was soll der denn da überhaupt verhandeln?
Ja, Tilman Kuban hat natürlich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Unabhängig vom Ausgang der Sondierungsgespräche müssen wir das Wahlergebnis klar analysieren. Und es muss natürlich auch einen personellen Aufbruch geben danach. Und auch inhaltlich müssen wir uns neu aufstellen. Also egal, ob wir in die Regierung gehen oder in die Opposition, dass die CDU sich erneuern muss, ist doch völlig klar. Und da unterstütze ich Herrn Kuban zu 100%.
Herr Spahn hat gesagt, man braucht einen Sonderparteitag spätestens bis Januar, ganz egal, wie die Jamaika-Gespräche laufen. Ist dann Armin Laschet Geschichte?
Ganz wichtig ist, dass wir zeitnah einen Parteitag durchführen. Ich will mich jetzt gar nicht auf den Monat festlegen. Aber klar ist, wir können natürlich jetzt nicht ein Jahr warten oder länger warten, bis wir das Ergebnis der Bundestagswahl analysieren. Wir müssen jetzt sondieren. Dafür ist es wichtig, dass man jetzt auch zusammenhält und nicht übereinander herfällt. Und danach müssen wir das Ergebnis der Bundestagswahl analysieren. Denn es gibt tatsächlich auch zwei Wege für die Union. Wir sehen das in vielen anderen europäischen Ländern. Es kann weiter nach unten gehen und es gibt liberal-konservative, christlich-soziale Parteien, die sich irgendwann aufgelöst haben, die kaum mehr existent waren. Aber es gibt auch gute Beispiele, wie zum Beispiel in Österreich. Da ist die Partnerpartei wieder nach oben gekommen mit einem klaren Kurs. Und ich glaube, wir sollten uns danach orientieren.
Wir sprechen gleich weiter. Danke schon mal bis hierher. Die historische Niederlage der CDU ist im Osten besonders bitter. In Sachsen und Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft, obwohl der Verfassungsschutz die Partei dort zum Verdachtsfall erklärt hat. Besonders beunruhigend, dreimal so viel Erstwähler haben in Ostdeutschland ihr Kreuz bei der AfD gemacht als in Westdeutschland. Rund um den heutigen Tag der Einheit hat sich Christine Becker in Görlitz umgeschaut und versucht zu verstehen, was die AfD gerade für Junge dort so attraktiv macht.
Samstagnachmittag. Überall in der Republik rollt der Ball, auch in der Nähe von Görlitz. Die meisten, mit denen wir hier reden, sind nicht für die AfD. Und doch gibt es auch welche, die sich über die blauen Wahlergebnisse freuen. Wie diese Erstwählerin, die aber lieber nicht gezeigt werden will.
Was hat Sie jetzt überzeugt, in die Richtung zu wählen?
Na, die Ansichten hinsichtlich Corona und Klimapolitik. Ja.
Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands. Die AfD hat in der Region ihr stärkstes Ergebnis geholt, bundesweit. Das Zentrum herausgeputzt, attraktiv für Touristen. Doch viele Einheimische sind weg. Die Jobs von früher in Industrie und Kohleabbau fehlen. Das Büro der AfD unscheinbar, auch wenn AfD-Co-Chef Kropalla hier seinen Wahlkreis hat. Die Jugendorganisation inszeniert sich vor allem im Netz, als Generation Mut.
Wenn man sich mal trifft dann oder zusammen abends auch beim Dorffest, beim Stadtfest ist da in der Nähe, ist es sehr positiv der AfD gegenüber. Also ich habe da nicht das Problem, dass irgendwelche Leute das großartig schlimm finden. Im Gegenteil, es gibt große Unterstützung.
Dass im Osten nicht nur die Alten, sondern auch mehr junge AfD wählen als im Westen. Der Görlitzer Sozialforscher Ratsch Kollmorgen ist nicht überrascht. Die Wendezeit wirke nach.
Auf der einen Seite ist es nach wie vor in den Familien so, dass diese harten Transformationserfahrungen auch durch die Jugendlichen verarbeitet werden weiter. Und dass in ihrer Meinungsbildung diese Erfahrungen auch eine Rolle spielen. Dieses Zurückgesetztsein, diese Verliererregion. Auf der anderen Seite sind es aber auch Selbst- und Eigenerfahrungen, geteilte Erfahrungen der Freunde, bei denen man mitbekommt, dass sie eben doch nicht die gleichen Chancen haben wie die in den Großstädten.
Trotzdem, eigentlich habe sich die wirtschaftliche Lage verbessert, betont der Wissenschaftler, aber eben nur langsam. Angst vor Veränderung und Heimatverlust, zum Teil auch Fremdenfeindlichkeit, das alles spiele mit rein in der Grenzregion. Viele Junge seien politisch aber gar nicht so festgelegt.
Da kann ich von der Linken zur FDP und zur AfD springen und auch gerne wieder zurück. Also deswegen muss man aufpassen, jetzt nicht alle in diesen Topf dieses gefestigten rechtspopulistischen Milieus zu schmeißen.
Und tatsächlich gibt es auch viele ganz andere junge Stimmen hier, wie die von Jason. Der 19-Jährige macht seinen Freiwilligendienst im Kulturzentrum Rabrika. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Freiräume für junge Leute, das ist ihm wichtig. Die Wahlergebnisse in Görlitz schwierig.
Mich persönlich macht es traurig, weil wir super wichtige Themen momentan haben, die es zu behandeln gilt und wo ich weiß, dass es diejenigen, die meisten Stimmen bekommen haben, die das gar nicht auf dem Schirm haben oder denen es einfach nicht wichtig ist.
Und so ist in Görlitz nicht nur das Bierzapfen politisch. Wie sich dieser östlichste Teil Deutschlands in Zukunft entwickeln wird, hängt auch davon ab, welche Perspektiven die Jungen hier tatsächlich bekommen. Jenseits von Absichtserklärungen in Berlin oder Dresden.
Was muss die CDU besser machen im Osten, damit sie wieder die Direktmandate bekommt, die ihr die AfD jetzt abgejagt hat?
Man hat ja zum einen gesehen bei den Erstwählern und bei den Jüngeren, aber das gilt auch für andere Generationen, dass das sehr stark Personenwahlen sind. Und wir haben als Union bei den Bundestagswahlen vorher ja sehr gut abgeschnitten, waren die stärkste Kraft. Da hatten wir Angela Merkel als Zugpferd und jetzt im Moment ist das bei den Jüngeren im bürgerlichen Lager Christian Lindner. Und deswegen brauchen wir in Zukunft natürlich Zugpferde, gerade für die Jüngeren, aber auch für andere Generationen. Und wichtig ist auch, dass man auf Themen setzt wie Aufstieg durch Bildung, Innovation, mehr Investitionen in Wissenschaft und Forschung und vor allem auf Digitalisierung. Das sind Themen der Jüngeren, die wir auf jeden Fall stärker aufgreifen müssen.
Aber beide Wege der CDU haben es nicht funktioniert. Maaßen hat nicht funktioniert. Er hat versucht, möglichst konservativ abzuschneiden. Aber auch Herr Wanderwitz im harten Abgrenzen gegen rechts hat nicht funktioniert. Bitte um ganz kurze Antwort. Was ist die Konsequenz?
Ich finde, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt genau, wo man ansetzen muss. Er ist ein Kümmerer, geht zu den Leuten hin, spricht mit ihnen und setzt gleichzeitig auf Zukunftsthemen. Also zum Beispiel Arbeit schaffen und die Probleme unserer Zeit wie Klimaschutz lösen durch Innovation, durch Investitionen in Forschung und Wissenschaft. Und so können wir, glaube ich, als CDU wieder stark werden, wenn wir solche Ansätze gerade im Osten forcieren.
Herzlichen Dank für diese Einschätzungen, Herr Ploss. Es wird schwierig für die CDU generell. Im Moment laufen die Verhandlungen, aber im Osten ganz besonders. Danke, dass Sie da waren. Das war's nämlich schon wieder vom Bericht aus Berlin an einem besonderen Tag der Deutschen Einheit. Das Gespräch mit Ministerpräsident Weil haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und über die Sondierungsgespräche hält sie gleich die Tagesschau weiter auf dem Laufenden und danach auch Anne Will. Und am kommenden Sonntag begrüßt Sie Matthias Deiß wieder zur gewohnten Sendezeit. Machen Sie es gut.